Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich, dass eben auch zu so einem Thema doch einige gekommen sind. Denn, wie schon gesagt wurde, das verspricht nicht die Lösung für irgendein Problem, das man hat im Moment. Vielleicht bietet es die Lösung für ein Problem an, das man noch gar nicht weiß, dass man es hat. Sollte mich noch ein bisschen mehr vorstellen. Also ich bin geboren in Linz, bin aber dann mit 17 ins Ausland und habe dementsprechend eine etwas internationale Familie. Meine Frau ist in Paraguay geboren, unser ältester Sohn in Deutschland, die Tochter in Kanada, der jüngste auf den Philippinen. Das ist also ein großer Zufall, dass wir uns alle getroffen haben. Und dann mit den Enkeln wurde es ein bisschen fader, denn die ersten zwei waren in Österreich geboren. Und dann zwei, in der Zwischenzeit jetzt drei in Kanada und zwei in Finnland, weil unser Ältester eine Österreicherin geheiratet hat, die Tochter einen Kanadier und der Jüngste eine Finnin. Wir haben also jetzt 7 Enkel, alles Buben außer 6. Und ja, die sehen wir natürlich nie alle gleichzeitig und sind dankbar für Internet und Skype, damit wir es überhaupt öfter sehen. Den Vortrag zu diesem Thema hatten wir schon mal geplant. Hermann hat vor einigen Jahren mich schon mal dazu eingeladen. Und das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich einen Vortrag absagen musste, weil ich gerade in Slowakei gewesen bin und dort plötzlich kam die Mondfinsternis über ein Auge. Und dann wurde ich in Wien operiert, hatte eine Netzhautablösung. Und war deshalb dann verhindert, über dieses Thema zu reden. In der Zwischenzeit habe ich 2 weitere Augenoperationen gehabt und von da gesehen sehe ich jetzt die Welt vielleicht wirklich mit anderen Augen. Zumindest meine Brille hat sich geändert, hat viel weniger Dioptrien, als ich früher hatte. Nun, wir sind, wie gesagt, auf den Philippinen gewesen, 4 Jahre. Wir waren in Kanada, USA, Mexiko und da gibt es natürlich viele Unterschiede. Und ja, die einen fallen einem sofort auf, dass die Leute oft anders wohnen, die Häuser anders sind, dass sie sich anders anziehen und ja, manchmal auch anders essen, obwohl das normalerweise eben nicht die wirklichen Probleme sind. Es sei denn, wie es einem Missionar passiert ist in Irian Shire, der zu einem Festessen eingeladen war und er war der Ehrengast und der Häuptling und er haben also die Delikatesse gekriegt und das waren die 2 Affenaugen und alle anderen haben gierig zugeschaut und ihn beneidet und er wusste nicht, was er machen sollte, weil er Angst hatte, dass das Auge nicht unten bleibt, sondern wieder hochkommt. Aber er hatte eine sehr gute, rettende Idee. Er hat gesagt, ich bin dieser Ehre nicht würdig und hat das Auge dem Häuptling gegeben und hat damit sich vielleicht gerettet. Aber wie gesagt, diese äußeren Unterschiede sind meistens ja nicht das Problem. Der berühmte Kulturschock kommt ja nicht, weil die Leute anders angezogen sind, sondern da gibt es eben viele kulturelle Unterschiede, die ein größeres Problem sind. Auf den Philippinen haben wir mit Kollegen zusammengearbeitet von USA, von Kanada, von Australien, Südafrika, Neuseeland, von Japan. Und die waren mehr oder weniger alle gleich angezogen, aber es gab halt andere Unterschiede. Wie es so schön heißt, andere Länder, andere Sitten. In Texas werden angeblich die Fahrkarten mit der Pistole gezwickt. Was man dann feststellt, als nächstes ist das Verhalten, das Benehmen, die Regeln der zwischenmenschlichen Beziehung anders sind. So, was tun die Leute? Und wenn man irgendwo außerhalb von der westlichen Welt kommt, fällt einem sehr schnell auf, dass die Leute nicht so pünktlich sind wie wir. Wenn man einen arabischen Geschäftsmann einlädt oder einen Termin ausmacht um 10 Uhr, dann ist die Chance sehr klein, dass der um 10 Uhr dort ist. Und da haben wir das Gefühl, das ist eben sehr unpünktlich. Wir waren auf den Philippinen mal zu einer Hochzeit eingeladen, am Samstagnachmittag um 3:30. Wir sind um 3:30 hingekommen und da war die Putzfrau da und hat gerade die Kirche aufgesperrt. Wir waren also offensichtlich etwas zu früh, denn man kommt nicht um 3:30, wenn die Hochzeit um 3:30 ist. Einem Kollegen in Mexiko ist es passiert, der war eben auch noch nicht lange in diesem Volk, wurde zur Hochzeit eingeladen und war eben auch viel zu früh dort. Und ja, jetzt mussten die Leute ihn sozusagen babysitten, bis die Hochzeit wirklich anfängt. Und ein paar Monate später wurde er wieder eingeladen zu einer Hochzeit. Dann fragte er, wann? Haben sie gesagt, jetzt. Die haben schnell gelernt. Die haben gelernt, wenn man so einen Weißen einlädt, der kommt viel zu früh. Also haben sie gewartet, bis alle da waren, alle Gäste, der Bräutigam und die Braut, und dann haben sie ihn geholt. Also manchmal lernen diese Leute schneller als wir. Wenn man in Japan zum Abendessen eingeladen wird, um 6 Uhr soll man da sein, den schlimmsten Fehler, den man machen kann, ist um 6 Uhr da zu sein. Denn die Hausfrau ist nicht auf 6 Uhr eingestellt, sondern je vornehmer der Gast, desto später kommt er. Das heißt, sehr peinlich für die Hausfrau, wenn das Essen noch lange nicht fertig ist. Umgekehrt, wenn ein Japaner dann in Österreich eingeladen wird um 6 und er kommt dann erst um 6:45, dann wird die Hausfrau wahrscheinlich wieder nicht sehr glücklich sein, wenn das Essen schon kalt ist. Und wenn sie dann noch trotzdem freundlich ist und fragt, ob er sich noch die Hände waschen will, und dann hört sie, wie er das Badewasser einlaufen lässt, dann ist es wahrscheinlich das letzte Mal gewesen, dass sie einen Japaner eingeladen hat. Andere Länder, andere Sitten. Wenn man auf den Philippinen jemanden fragt, wann der Bus kommt, dann heißt es in 10 Minuten. Und man stellt fest, das heißt gar nichts. 10 Minuten heißt einfach, er kommt heute noch. Aber sonst nichts. Und wir denken, das ist auch unmöglich. Wie kann man so miteinander umgehen? Dabei machen wir das genauso. Wir sagen einen Moment bitte. Und kein Mensch kommt auf die Idee, dass wir einen Moment meinen. Sondern es heißt halt, es sollte nicht zu lange dauern. Unser Zeitgefühl ist also auch nicht immer so ganz korrekt. Auf den Philippinen, in der Sprache, in der wir gearbeitet haben, gibt es nur 2 Zeitformen. Es gibt nur die Vergangenheit und die Gegenwart. Es gibt keine Zukunft. Und da denken wir, das geht ja nicht. Das braucht man doch. Aber ich habe festgestellt, dass es in Österreich eigentlich das auch nicht funktioniert. Denn wir haben schon oft Besuch gehabt, die haben gesagt, wir gehen jetzt. Und eine halbe Stunde später waren sie immer noch da. Also haben auch keinen Unterschied zwischen Gegenwart und Zukunft. Oder Dinge, die wir automatisch machen, und das ist das Problem bei einer Kultur. Wir brauchen ja nicht überlegen. Wenn man die Frage stellt, ich habe das schon oft in Schulen gemacht, wie weit entfernt muss man von jemandem stehen, wenn man mit ihm zum Beispiel auf der Straße redet? Das haben die Schüler oft gesagt, das ist egal. Nee, das ist nicht egal, ganz eindeutig nicht. Sondern das ist studiert worden und analysiert worden und man hat festgestellt, das hängt von vielen Faktoren ab. Das hängt davon ab, eben ob es gleiche Geschlecht ist oder ein anderes Geschlecht, ob es ein höher gestellter oder ein niedriger gestellter ist, älterer oder jüngerer, betrunken oder nicht betrunken und so weiter. Aber kein Mensch überlegt das. Wir müssen also nicht messen und sagen, aha, jetzt 80 Zentimeter ist der richtige Abstand, bevor wir uns unterhalten können. Wir machen das automatisch, unbewusst. Obwohl es genaue Regeln gibt. Und wenn jemand diese Regeln bricht, fühlen wir uns sehr unwohl. Das merkt man immer dann, wenn man dann mit einem Ausländer redet. Wenn man mit einem Mexikaner redet, dann steht der Mexikaner für unser Gefühl viel zu nahe. Und wir fühlen uns unwohl, ganz unbewusst. Brauchen wir nicht drüber nachdenken. Gehen wir automatisch einen Schritt zurück, weil das der richtige Abstand für uns ist. Aber jetzt fühlt er sich wieder unwohl und kommt wieder einen Schritt näher und am Schluss stehen wir da hinten an der Tür und beide fühlen uns nicht wohl miteinander, weil es eben hier Kulturunterschiede gibt. Das heißt, das ist das Verhalten uns. Ist klar, da könnte man jetzt einen Vortrag allein über dieses Thema halten, wie die Verhaltensweisen in Kulturen unterschiedlich sind. Aber unter dem Verhalten, unter dem Benehmen, gibt es noch etwas, was darunter liegt. Und das sind die Werte in einer Kultur. Beantworte die Frage, was ist gut? Was ist wichtig? Und so weiter. Wenn man zum Beispiel Geld oder Zeit vergleicht, dann haben wir habe ich auf den Philippinen feststellen müssen, dass es da einen großen Unterschied gibt unter den Kollegen. Nämlich für den Amerikaner ist Zeit wichtig und der ist gern bereit, $10 mehr zu zahlen, wenn er damit Zeit spart. Für den Australier ist es umgekehrt. Der ist gern bereit, eine halbe Stunde länger was zu tun, um $10 zu sparen. Das heißt, wenn die zwei zusammenarbeiten, dann kommt es immer wieder zu Problemen und zu Missverständnissen. Oder die Frage zwischen Zeit und Beziehungen. Für uns ist Zeit wichtig. Die Afrikaner sagen ja, die Europäer haben die Uhren, wir Afrikaner haben die Zeit. So ist es auf den Philippinen auch. Die haben Zeit. Aber wir aus dem Westen sind natürlich gewohnt, auf die Uhr zu schauen und uns ist Zeit wichtig. Seinem Kollegen passiert, dass er eben in ein abgelegenes Dorf wollte, aber den Weg nicht wusste, deswegen brauchte er einen Einheimischen, der ihm als Führer dient. Und er war natürlich der Meinung, wir nehmen den kürzesten Weg, weil wir Zeit sparen wollen durch die Reisterrassen. Aber er musste feststellen, dass der Führer nicht den kürzesten Weg genommen hat. Warum? Na, weil da irgendwo eine halbe Stunde außerhalb dieses Weges war ein Dorf, wo er ein paar Verwandte besuchen wollte. Denn wenn man schon in der Richtung unterwegs ist, dann sind Beziehungen wichtiger als Zeit für andere Kulturen. Aber unter den Werten gibt es noch etwas. Das sind Überzeugungen, die da sind, die wir meistens gar nicht reflektieren, deren wir uns manchmal nicht bewusst sind. Und wenn man die nicht kennt, dann versteht man das Verhalten der Leute nicht. So gibt es zum Beispiel in Südamerika den Titicacasee, zwischen Peru und Bolivien. Und dort wohnt ein Indianervolk. Die sind alles Fischer, weil sie eben direkt am See wohnen. Aber interessanterweise kann keiner von ihnen schwimmen. Und da kann es passieren, dass so Fischer mit dem Boot unterwegs sind und dass jemand aus dem Boot fällt. Er kann nicht schwimmen. Das heißt, er ertrinkt. Selbst wenn andere Boote in der Nähe sind, selbst wenn sein bester Freund 10 Meter entfernt ist, er lässt ihn ertrinken. Für uns völlig unverständlich. Wie kann sowas sein? Warum? Weil wir ihre Überzeugungen nicht kennen. Denn Überzeugungen bestimmen unser Leben. Ganz egal, ob sie stimmen oder nicht stimmen. In diesem Fall gibt es eine ganz einfache Erklärung, auch wenn wir sie nicht akzeptieren würden, weil wir nicht dieser Meinung sind. Aber das ändert ja nichts. Die Überzeugung ist, dass es in diesem See Geister gibt und diese Geister verlangen von Zeit zu Zeit ein Opfer. Und wenn jemand ins Wasser fällt, dann ist das Opfer, das die Geister fordern. Und kein Mensch oder kein Indianer dort würde auf die Idee kommen, sich mit einem Geist anzulegen und ihm das Opfer zu entreißen. Und deswegen schauen sie schweren Herzens zu, wie ihr Freund oder Bruder ertrinkt. Das sind Überzeugungen. Wie gesagt, egal ob sie stimmen oder nicht, sie bestimmen unser Leben. Und von daher gesehen ist es schon sinnvoll, mal die eigenen Überzeugungen auch zu überprüfen. Das ist oft das Problem in der Entwicklungszusammenarbeit. WCLIF, die Organisation, mit der ich arbeite seit 40 Jahren, ist auch eine Entwicklungshilfeorganisation, die eben in Sprachen, die noch bisher ungeschrieben sind, nicht verschriftet sind, wo wir die Sprache analysieren, das Alphabet ausarbeiten und so weiter und so fort. Und damit aber auch viel zur Entwicklung beitragen, denn wenn die Leute lesen können, rechnen können, dann haben sie viel bessere Chancen und so weiter. Aber Entwicklungshilfe funktioniert oft nicht, weil die Entwicklungshelfer oft nur kurz dort sind. Wir sind normalerweise 15, 20 Jahre in einem Gebiet. Wir sind, wie gesagt, nach 4 Jahren aus den Philippinen weg. Das hatte andere Gründe und jemand anders hat das Projekt weitergeführt. Aber wenn die Leute nur kurz dort sind, dann kennen sie die Kultur noch nicht. Sie kennen die Überzeugungen noch nicht. Und so wollen sie etwas ändern von unserem westlichen Denken her und wissen aber nicht, was das für Auswirkungen hat. So ist es zum Beispiel passiert in einem Volk in Afrika, dass die Entwicklungshelfer gesehen haben, dass es dort viele Krankheiten gibt. Und der Grund war die mangelnde Hygiene. Die Leute hatten keine Toiletten, sondern sie haben ihr Geschäft einfach irgendwo verrichtet und es offen liegen gelassen. Also haben sie Toiletten gebaut, vielleicht sogar noch schönere als dieses, mit richtigen Klomuschel und so weiter und so fort, um das Problem der Hygiene zu lösen. Das Problem ist, es hat nicht funktioniert. Kein Mensch hat diese Toiletten je verwendet. Warum? Wieder eine Überzeugung, der wir nicht zustimmen würden, aber das ändert nichts. Sie waren der Meinung, dass es Erdgeister gibt. Und es wäre eine Beleidigung für die Erdgeister, wenn ich mein Geschäft unter die Erde bringe. Das heißt, Entwicklungshilfe ist nur möglich, wenn ich die Überzeugungen ändern kann und denen entweder beweisen kann, dass es keine Erdgeister gibt, ganz nebenbei, das werde ich nicht können, oder ihnen eine andere Alternative zeigen zu können. Das ist ein Grund, warum wir das Wort Gottes in diese Sprachen übersetzen, denn das Wort Gottes zeigt eine Alternative dazu. Nun, es gibt aber zwei Arten von Überzeugungen und die sind auch wichtig zu unterscheiden. Nämlich, es gibt theoretische Überzeugungen und praktizierte Überzeugungen. So manche Christen, die ihren Glauben ernst nehmen, würden sagen, Gebet ist wichtig. Es gibt in manchen Kirchen und Gemeinden Gebetsstunden, aber da geht fast keiner hin. Das heißt, es ist eine theoretische Überzeugung. Theoretisch sagt jemand, der wirklich die Bibel ernst nimmt, Gebet ist wichtig, aber praktisch tut er es fast nicht. Oder umgekehrt, wenn wir manchen Aberglauben nehmen, so wie dieser Mercedes-Besitzer, der ein Hufeisen auf seinem Mercedes hat und der dann sagt, es ist fantastisch, ich glaube da überhaupt nicht dran, aber es funktioniert trotzdem. Das ist also eine praktizierende Überzeugung. Theoretisch lehnt er es ab, aber praktisch hält er sich dann trotzdem daran. Aber selbst die Überzeugungen sind noch nicht der Kern der Sache, sondern es geht noch eins tiefer, und das ist die Weltsicht. Was ist real? Das wird selten reflektiert oder hinterfragt. Ich bin sicher, die meisten Österreicher, wenn ich fragen würde, was ist deine Weltsicht, würde ich keine richtige Antwort bekommen, weil wir darüber selten nachdenken und gar darüber reflektieren. Wenn Leute Religion wechseln, woran erkennt man das sehr oft? Nun, wir schauen uns das Verhalten an. Oder ändern sich die Werte oder die Überzeugungen oder gar die Weltsicht? Nun, ich denke, bei vielen Religionswechseln ändert sich die Weltsicht überhaupt nicht, sondern es verändert sich das Verhalten oder das Äußere. Man weiß sofort, das sind Moslems. Woran erkennt man das? Nicht an ihrer Weltsicht, nicht an ihren Werten, sondern an ihrer Praxis, was sie tun. Oder jeder weiß, dass das Buddhisten sind, wie sie angezogen sind. Das sind diese Äußerlichkeiten, an denen man gewisse Religionen erkennt. Und dann schaut man den an und fragt, ja und, was ist der jetzt? Man hat keine Ahnung. Ist das ein Christ oder ist es ein Atheist? Es ist kein Unterschied erkennbar. Und das ist eben der Unterschied zwischen Religion und was die Bibel Nachfolge nennt oder Jüngerschaft. Oder was wir landläufig Christen nennen. Aber der Begriff Christ hat sich gewaltig verändert im Laufe der Zeit. C.S. Lewis braucht den Vergleich mit einem Gentleman. Wissen Sie, was ein Gentleman ist? Das ist ja heute nicht mehr modern. Man muss ja heute vorsichtig sein, wenn man als Mann einer Frau noch in den Mantel helfen will, weil man nicht weiß, ob sie Feministin ist und das negativ beurteilt oder positiv. Aber so, ich komme noch von der alten Schule, ich mache meiner Frau immer noch die Tür zum Auto auf, und was dann manchmal peinlich ist, wenn man irgendwo zu Besuch ist und dann die Frau zu ihrem Mann sagt, warum machst du das nicht? Es ist dann so ähnlich wie die Frau, die sagte, wir haben neue Nachbarn und wenn der Mann nach Hause kommt, der küsst seine Frau jedes Mal. Warum machst du das nicht? Aber sagt der Schatz, ich kenne die Frau doch fast nicht. So, bin ich auf die Seite gekommen mit einem Witz, den ich nicht geplant hatte. es geht um diese äußeren Veränderungen, die also bei einem, der Jünger Jesu wird, nicht der Fall ist. Beim Christ war, jetzt weiß ich wieder, beim Gentleman. Ein Gentleman ist eigentlich ein Engländer, der Großgrundbesitzer ist und ein Familienwappen hat. Das ist ein Gentleman. Wissen die wenigsten, die denken, sie sind Gentleman. Wie kam diese Veränderung? Wieso bezeichnet man heute jemand, der seiner Frau die Tür aufmacht, einen Gentleman? Nun ganz einfach, weil das einfache Volk in England früher gesehen hat, wie diese Gentlemen ihre Frauen behandelt haben. Dann haben sie das übertragen. Und dann wurde mit dem Laufe der Zeit jeder ein Gentleman, der seine Frau so behandelt hat oder alle Frauen so behandelt hat. Und man hat vergessen, was es ursprünglich gemeint hat. Und so ähnlich ist es mit dem Christsein. Denn Christsein im ursprünglichen Sinn, das war ja eigentlich ein Schimpfwort. Wir lesen in der Bibel, dass die Jünger in Antiochien zum ersten Christen genannt worden sind. Und das war, wie gesagt, ein Schimpfwort. Und das waren dann Leute, die sich öffentlich taufen haben lassen und so weiter. Und dann ja, wurde das aber Staatsreligion und jetzt ist halt jeder Christ, egal was. Aber Religionswechsel hat immer was mit Äußerlichkeiten zu tun. Aber in der Bibel hat es etwas mit einem neuen Denken zu tun. Paulus, der Apostel Paulus, schreibt an die Römer, lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten. Christ werden heißt neu zu denken, anders zu denken oder in unserem Thema die Welt mit anderen Augen zu sehen. Und von da gesehen müssen wir uns also fragen als erstes, was ist die westliche Weltsicht, die wahrscheinlich unsere Weltsicht ist, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Nun, ich greife ein großes Thema heraus und das ist Naturalismus. Im Westen ist Materie alles. Wissenschaft ist objektiv und beruht auf Fakten und gilt für alle. Während Religion und Glaube und so weiter ist natürlich eine persönliche Sache und ist nie allgemeingültig und so weiter. Wir sind nach wie vor sehr wissenschaftsgläubig. Marcello Truzzi, ein Soziologieprofessor an der Eastern Michigan University, sagte, wir sollten uns alle daran erinnern, dass Wissenschaft uns sagen kann, was empirisch unwahrscheinlich ist, aber nicht, was empirisch unmöglich ist. Wissenschaft kann also nur uns sagen, was vielleicht bisher immer so gewesen ist, aber es kann nicht sagen, dass es nicht passieren könnte oder dass es eben unmöglich ist. So, Glaube ist im Westen subjektiv, ist eine persönliche Meinung, während Wissenschaft natürlich objektiv ist. Ein praktisches Beispiel ist die Evolutionstheorie gegen Kreationismus. Evolutionstheorie wird in der Schule unterrichtet als Fakt. Das ist Wissenschaft, obwohl es ja interessanterweise Theorie heißt. Es ist eine Theorie, die noch nie bewiesen worden ist, aber sie wird als Fakt unterrichtet. Als Tatsache, wenn man sich so die Zahlen anschaut, das erinnert mich immer an den Museumswärter, der gesagt hat, und dieser Dinosaurierknochen ist 10 Millionen und 8 Jahre alt. Hat jemand gesagt, woher wissen Sie das dann so genau? Ja, sagt er, ganz einfach, als ich vor 8 Jahren hier angefangen habe zu arbeiten, hat man mir gesagt, er ist 10 Millionen Jahre alt. Die Zahlen ändern sich aber auch in der Evolution doch immer wieder. Und Kreationismus, das heißt, der Glaube, dass vielleicht ein Gott, der diese Welt geschaffen hat, das gehört nicht in die Schule. Das kann man privat glauben, das kann man vielleicht noch in der Kirche sagen, aber selbst da ist es schon sehr umstritten. Wir haben früher in Salzburg gewohnt und als wir dort angefangen haben, habe ich mich beim evangelischen Superintendenten vorgestellt und der wollte meine Ausbildung wissen und ich war mal auf einer Bibelschule in Deutschland. Dann hat er gleich gefragt, ob das eine von diesen Schulen ist, die noch an die Schöpfung glaubt. Ich brauchte aber die Frage nicht beantworten, weil er gleich weitergeredet hat, wie unsinnig das ist. Nun, es ist unmöglich und auch nicht das Ziel, in so kurzer Zeit eine so weit verbreitete Theorie wie die Evolutionstheorie ins Wackeln zu bringen. Vor allem nicht, wenn man so Leute wie einen Richard Dawkins hat, der in einem Artikel Unwissenheit ist kein Verbrechen geschrieben hat. Wenn man jemand trifft, der behauptet, nicht an die Evolution zu glauben, dann kann man mit Sicherheit sagen, dass diese Person unwissend, dumm oder geisteskrank ist oder böse, aber das will ich lieber nicht in Erwägung ziehen. Das heißt, wer traut sich dann noch gegen die Evolutionstheorie etwas zu sagen? In Amerika verlieren Professoren bereits ihre Stelle an der Universität, wenn sie die Evolutionstheorie in Frage stellen. Interessant ist, dass der Apostel der Evolutionstheorie, Charles Darwin, selbst gesagt hat: Mir ist voll bewusst, dass in diesem Buch kaum ein einziger Punkt erörtert wird, zu dem nicht Fakten erbracht werden könnten, die offensichtlich zu gegenteiligen Schlussfolgerungen führen, als die, zu denen ich gekommen bin. Sagt also selbst Darwin, dass es möglich ist, die gleichen Fakten anders zu interpretieren. Das heißt, wieso kommen Leute immer zu diesem einen Ergebnis, das vorgegeben ist? Nun, ein Harvard-Evolutionsbiologe, Richard Leventon, hat gesagt, Wissenschaft wurde umgewandelt in ein Instrumentarium der Erforschung und zu einer Reihe von Konzepten, materialistische Erklärungen hervorzubringen. Das heißt, das ist das Ziel der Wissenschaft. Und er sagt weiter, der Grund für diese Neudefinition liegt darin, dass wir eine vorrangige Verpflichtung haben, eine Verpflichtung zum Materialismus. Das heißt, Wissenschaft heute hat sich verpflichtet, dem Materialismus oder dem Naturalismus zuzuarbeiten. Und von da gesehen ist also das Ergebnis von vornherein klar. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Nun, dieser Naturalismus hat Konsequenzen. Wir sagen das einmal der moralische Relativismus. Robert Spemann, ein deutscher Philosoph, der in München unterrichtet hat, hat in einem Interview mit der Zeitschrift PM gesagt, ein ethisch akzeptables Leben kann er, und er redet hier von einem Menschen ohne Glauben an Gott, also Atheisten, ein ethisch akzeptables Leben kann also ein Atheist sicher führen. Auch ein erfülltes Leben gibt es ohne Glauben an Gott. Es gibt bewunderungswürdig ethische Menschen, die ungläubig sind. Aber meiner Meinung nach können Atheisten letztendlich nicht begründen, warum sie diese ethischen Maßstäbe haben. Das Problem des Atheismus ist, dass er nicht wahr ist. Relativismus ist in Wirklichkeit relativ und heuchlerisch. Denn sie relativieren ja nur andere und nicht sich selbst. Sie behaupten, es gibt keinen absoluten Maßstab, aber haben dann Probleme mit Beschneidung von Mädchen oder Selbstmordattentätern oder jetzt Boko Haram oder Hitler, Stalin, wer immer. Aber wenn es keinen moralischen Maßstab gibt, dann haben wir ja keine Möglichkeit zu sagen, was diese Leute machen, ist falsch. Bei einem Artikel gelesen von einer Schriftstellerin, Journalistin in Amerika, die zugegeben hat, dass sie innerlich große Probleme hat mit der Beschneidung von Mädchen in Afrika. Aber ihr Relativismus erlaubt ihr nicht, das zu verurteilen. Und wir sehen das immer mehr, kann man nachlesen in verschiedenen Untersuchungen, dass immer mehr Schüler und Studenten zu dem Ergebnis kommen, ja, wer sind wir zu sagen, was Hitler gemacht hat, ist falsch. Geht ja gar nicht, wenn es keinen absoluten Maßstab gibt. Aber so kann man ja gar nicht leben. Und deswegen ist es heuchlerisch. Das Beispiel gehört von einem Pastor, Pfarrer, der an der Uni mit Studenten geredet hat, sie in der WG besucht hat. Und eben ein Student, sehr aufgeklärt, sehr modern, hat also betont, dass es keine absoluten moralischen Maßstäbe gibt. Und naja, und als der Pfarrer gehen wollte, hat er sein iPad mitgenommen. Dann hat er gesagt, was machen Sie hier? Er sagte, ich nehme das iPad mit. Er sagte, das geht ja nicht, das wäre ja Diebstahl. Ach, sagt er, für dich ist das vielleicht Diebstahl, aber für mich nicht. Gibt ja keine absoluten moralischen Maßstäbe. Ein zweites Problem ist dann der Pluralismus, und hier meine ich nicht den empirischen Pluralismus, der ist Tatsache, aber der philosophische oder hermeneutische Pluralismus. Und Don Carson in seinem Buch, das einen Preis gewonnen hat, The Gagging of God, sagt, jede Vorstellung, dass ein bestimmter ideologischer und religiöser Anspruch anderen überlegen ist, ist zwangsläufig falsch. Das ist nicht seine Meinung, sondern er zitiert hier, was eben dieser Pluralismus heute lehrt. Das heißt, es wird alles toleriert, außer ein Absolutheitsanspruch, dass etwas stimmt. Aber diese Toleranz wird dann leicht missverstanden. Philip Johnson, ein Rechtsanwalt aus den USA, in seinem Buch The Right Questions schrieb, Toleranz ist eines der am meisten missverstandenen Themen in der modernistischen Gesellschaft. Der grundlegende Fehler ist die Annahme, dass Relativismus zu Toleranz führt, während jede absolute Wahrheit Intoleranz bedeutet. Das wird uns heute vermittelt. Wenn ich alles relativiere, dann ist es tolerant, aber wenn ich einen Absolutheitsanspruch stelle, ist es intolerant. Oder Larry Osborne, unglücklicherweise bedeutet Toleranz nicht mehr, was es einmal bedeutet hat. Es hat einmal bedeutet, anderen die Freiheit zu geben, Unrecht zu haben. Sie hat Kritik nicht ausgeschlossen. Sie hat versucht, im Geist der Gnade und Demut eine Beurteilung zu geben. Das ist weit entfernt von der heutigen Definition von Toleranz, dass jeder Recht hat, egal was er glaubt oder tut. Das ist die sogenannte neue Toleranz. Das heißt, ich darf nicht mehr kritisieren, ich darf nicht mehr in Frage stellen, sondern alle Wahrheiten sind gleich wahr. Meyers enzyklopädisches Lexikon sagt dazu, die Unabdingbarkeit von Toleranz wird vornehmlich damit begründet, dass kein Mensch im Vollbesitz der Wahrheit sei und die Wahrheitsfindung sich als Prozess vollziehe. Das scheint doch sehr einleuchtend. Das sagt sogar die Bibel. Paulus in seinem Brief an die Korinther schreibt, unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft. Natürlich hat keiner alle Erkenntnis, keiner hat alles Wissen. Nur der Trugschluss ist, dass wenn ich nicht alles weiß, dann ist alles, was ich weiß, nicht unbedingt wahr. Der ist falsch, denn auch Teilwahrheiten sind wahr. Ich kenne zum Beispiel nicht alle Hauptstädte der Welt. Habe zwar schon mal angefangen, Flaggen und Hauptstädte auswendig zu lernen, aber es sind doch ziemlich viele. Also bis ich den Vortrag vorbereitet habe, wusste ich nicht, dass Asmara, und ich nehme an, das weiß jetzt hier auch niemand, die Hauptstadt von Eritrea ist, oder Bujumbura von Burundi, das kann man sich ja noch halbwegs merken, oder South Tarawa, die Hauptstadt von Kiribati, wahrscheinlich wissen viele nicht, wo das überhaupt genau liegt. Und trotzdem ich diese Sachen nicht weiß, bin ich mir doch ziemlich sicher, dass Rom die Hauptstadt von Italien ist. Das heißt, auch wenn ich nicht alles weiß, kann ich etwas tatsächlich wissen. Nun, Hinduismus wird als die toleranteste Religion bezeichnet. Und so hat Mahatma Gandhi gesagt, ich kann nicht sagen, dass, weil ich Gott auf diese Weise gesehen habe, die ganze Welt ihn auf diese Weise sehen müsse. Die Religion eines anderen Menschen ist für ihn ebenso wahr, wie es die meine für mich ist. Ich kann nicht über eine Religion richten. Es gibt keine Religion, die absolut vollkommen wäre. Es klingt doch sehr tolerant. Alle Religionen sind gleich wahr. Ist egal, was du bist, Hauptsache, du glaubst irgendwas und versuchst es nicht mir überzustülpen. Das klingt sehr tolerant, aber wenn man genauer hinschaut, ist es eben sehr, sehr intolerant. Denn er sagt, ich kann nicht über eine Religion richten. Und im nächsten Satz tut er es. Es gibt keine Religion, die absolut vollkommen wäre. Aber Jesus, wie auf dem Münster vorgelesen wurde, sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, Jesus stellt einen Absolutheitsanspruch. Und Gandhi sagt, man kann eine andere Religion nicht richten, aber er richtet im nächsten Satz eine Religion, nämlich in diesem Fall das Christentum. So, er sagt eben, nicht nur seine Religion ist relativ, sondern in Wirklichkeit alle anderen sind relativ und seine ist absolut. Denn seine ist die, die eben sagt, dass alle Religionen gleich sind. Wobei das auch wieder nur eine theoretische Überzeugung ist. Denn wenn man sich die Situation in Indien anschaut und die Überfälle, die Hindus auf Moslems machen und so weiter oder auf Christen. In Nordindien werden immer wieder Christen hingerichtet oder umgebracht von Hindus, die so tolerant sind. Das heißt, das ist nur eine theoretische Überzeugung, keine praktische. Daniel Taylor in seinem interessanten Buch The Myth of Certainty sagt, die Vertreter dieser Toleranz tolerieren nur die Unterschiede, die von ihrem System her akzeptabel sind. Das ist, was wir heute sehen. Es wird alles toleriert, aber nur Dinge, die in ihr System passen. Und eben ein Jesus Christus passt in ihr System nicht. Und deswegen werden Christen verfolgt. Ein Biologieprofessor in dem Journal Nature war da ziemlich offen und ehrlich. Selbst wenn alle Daten auf einen intelligenten Designer hinweisen, ist so eine Hypothese von der Wissenschaft ausgeschlossen, weil sie nicht naturalistisch ist. Das heißt, es gibt viele Hinweise, dass hinter unserer Schöpfung eine Intelligenz sein muss. Das kann kein Zufall sein. Aber diese Hypothese ist ausgeschlossen. Warum? Weil die Weltsicht ist Naturalismus. Es kann nichts geben, was wir nicht natürlich erklären können. Ein Hindu-Philosoph sagt dazu noch, wollt ihr die Wahrheit wissen? Gott hat die verschiedenen Religionen geschaffen, damit verschiedenen Suchern in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten geholfen wird. Alle Lehren sind also nur verschiedene Wege, niemals Gott selbst. Akzeptiert man diese Aussage, dann hat man sich dem Hinduismus unterworfen, das zentrale hinduistische Dogma. Akzeptiert man sie nicht, dann gilt man als intolerant. Leslie Newbegin hat 40 Jahre in Indien gelebt und erzählt diese wahrscheinlich in der Zwischenzeit bekannte Geschichte von dem König, der wissen wollte, wie Blinde einen Elefanten beschreiben. Und so schickt er ein paar Blinde und sie sollen einen Elefanten abtasten und den Elefanten beschreiben. Und der Erste erwischt natürlich ein Bein und sagt, das ist wie ein Baumstamm. Der Nächste läuft frontal gegen die Seite und sagt, ein Elefant ist wie eine Wand. Ein anderer erwischt den Schwanz und denkt, ein Elefant ist ein Seil. Der andere ist am anderen Ende und erwischt den Rüssel und es ist ein Schlauch. Und einer erwischt das Ohr und das ist wie ein großes Blatt. Und jemand natürlich noch den Stoßzahn und das ist wie ein Spieß. Und dieses Gleichnis wird immer verwendet, zu sagen, alle Religionen haben irgendeinen Aspekt von Gott erkannt. Aber alle beschreiben den gleichen Gott, ist völlig egal, ob Allah oder wer immer. Jeder hat nur einen Teil erkannt. Und von da gesehen kann niemand je sagen, deine Religion ist schlechter als meine, weil wir haben ja alle den gleichen Elefanten, nur an einer anderen Stelle erwischt. Auch das klingt wieder so tolerant und so demütig, dass man doch nicht wissen kann, wie der ganze Elefant aussieht. Das einzige Problem ist, dass derjenige, der diese Geschichte erzählt, ist der einzig Sehende. Denn er ist der Einzige, der erkennt, dass die anderen alle nur einen Teilaspekt erwischt haben. Er ist der Einzige, der das ganze Bild hat. Das heißt, dieser ach so tolerante Europäer oder vielleicht auch in anderen Ländern stellt sich über alle anderen und sagt, Mohammed sowieso und Buddha und Jesus selbstverständlich, die haben alle nur einen kleinen Aspekt von Gott erkannt, aber ich sehe das Ganze und kann das beurteilen. Das hat nichts mit Toleranz zu tun. Diese Toleranz bezieht sich ja interessanterweise ja nur auf Glaubensfragen, nicht auf anderes. Wenn jemand eine tödliche Krankheit hat und es gibt ein einziges Medikament, um ihm das Leben zu retten, würden wir einen Arzt tolerant nennen, der den Schrank aufmacht und sagt, bedien dich. Alles nur ein Teilaspekt. Es gibt keine absolute Wahrheit. Nee, da offensichtlich, dann ist das nicht mehr tolerant, sondern das wäre eigentlich ein Verbrecher. Aber wir trennen eben diese naturalistische Welt von einer eventuell geistlichen Welt. Und dann gibt es noch ein drittes Das ist die Diesseitsperspektive, die sehr stark in unserer westlichen Kultur sich ausgebreitet hat. Viele glauben natürlich nicht an ein Weiterexistieren nach dem Tod. Und das häufigste Argument ist, es ist noch keiner zurückgekommen. Das ist eine interessante Aussage. Einmal, wenn man sieht, dass nach Jesu Auferstehung es über 500 Zeugen gibt. Das heißt, die Auferstehung Jesu ist viel besser belegt als ein Cäsar oder andere aus diesem Zeitraum. Aber es ist aber auch sonst interessant, denn das ist ja eine negative Behauptung. Und negative Behauptungen, absolute negative Behauptungen, sind also immer problematisch. Denn um etwas zu behaupten, das es nicht gibt, muss ich ja eigentlich alles wissen. Ein dummes Beispiel, wenn ich behaupten würde, niemand hier im Saal hat im Oktober Geburtstag, dann kann ich das nur, wenn ich jeden Geburtstag kenne. Und wenn nur eine Person herinnen sitzt, wo ich nicht weiß, wann sie geboren ist, dann ist diese Behauptung eine reine Behauptung, aber hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Das heißt, zu behaupten, es gibt etwas nicht, müsste ich eigentlich alles wissen. Das heißt, wenn jemand sagt, es ist noch niemand zurückgekommen, dann meint er eigentlich, ich habe noch niemand getroffen, der zurückgekommen ist. Und das gestehe ich ihm gern zu. Das würde ich also auch nicht bestreiten, das würde ich also auch unterstreichen. Nur die Frage ist, warum soll dein oder mein eine persönliche Erfahrung der Maßstab für alles sein? Für die ganze Welt, für die ganze Weltgeschichte. Es ist noch niemand zurückgekommen, ist ja nicht nur heute und nicht nur in Österreich, sondern das ist ja weltweit und in der ganzen Geschichte ist noch niemand zurückgekommen. Nun, wir haben auf den Philippinen sehr abgelegen gearbeitet und gewohnt, leider nicht dort. wir waren 3 Stunden zu Fuß vom Meer entfernt und bei der Hitze mit 4 kleinen Kindern geht man nicht so oft an den Strand. Aber wir haben in einem Volk gewohnt, die damals noch sehr abgeschieden waren. Es hat sich in der Zwischenzeit vieles geändert. Aber damals gab es keinen Strom, kein Fließwasser. Es gab keine Straßen, das heißt, die gibt es immer noch nicht. Das nächste Krankenhaus war 3 Tage zu Fuß entfernt und so weiter. Und unser Nachbar hatte College-Ausbildung über den Bergen in der Stadt mal gemacht. Und ich habe mir dann mal so ein Schulbuch angeschaut und da gab es ein Experiment drinnen mit einem Kühlschrank, Eisblock im Kühlschrank und so weiter. Habe ich ihn gefragt, ob er das Experiment verstanden hat. Sagt er, nee, habe keine Ahnung. Warum? Er hat in seinem Leben noch nie Eis gesehen. Wir haben dann einen Kühlschrank eingeflogen, weil wir davon doch abhängig waren. Und wenn wir den Kühlschrank abgetaut haben, dann standen die kleinen Kinder alle vor der Tür und haben gewartet, um einen kleinen Eisbrocken zu kriegen. Und mit dem sind sie nach Hause gelaufen, um Mama und Papa Eis zu zeigen. Nun, wenn man den Filipinos damals erklärt hätte, dass man in Österreich auf dem Wasser sitzen kann und ein Loch machen muss, das ist jetzt allerdings nicht in Österreich, gebe ich zu, um zu fischen oder... Meine Frau ist aus Kanada, wir sind im Herbst wieder in Kanada. Ja, da sind die Seen zugefroren, da kann man mit dem Lastwagen drüber fahren. Würden die nur lächeln und sagen, nee, da kannst du mir vieles erzählen, aber das kann nicht stimmen. Warum? Weil es in ihrem Leben noch nie unter 0 Grad gehabt hat. Und von da gesehen kann man sich nicht vorstellen, dass was mit Wasser passiert, wenn es unter 0 Grad wird. Da lächeln wir natürlich, wenn die behaupten, es ist unmöglich, dass Wasser fest wird, weil wir natürlich besser wissen, aber ich sehe keinen Unterschied zu den Menschen, die behaupten, es ist mit dem Tod alles aus, weil noch keiner zurückgekommen ist. Albert Einstein soll mal seine Studenten gefragt haben, wie viel wissen wir von allem, was es zu wissen gäbe? Und die Studenten haben gesagt, naja, vielleicht 5%. Und daraufhin sagte Einstein, ich glaube nicht, dass es so viel ist. Aber wäre es nicht möglich, dass Gott in den anderen 95% vorkommt? Wir halten uns für so gescheit, aber es gibt noch viel mehr, was wir nicht wissen, als was wir wissen. Und wie können wir dann mit Sicherheit sagen, dass in diesen 95% etwas nicht vorkommt, wie Gott oder die Auferstehung oder irgendetwas sonst. Aber wir sind so programmiert, dass sich alles in unserem Leben auf dieses Leben beschränkt. Und ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Und da brauchen Sie jetzt ein bisschen Fantasie. Dieses Seil stellt Ihr Leben dar. Und ja, wie man sieht, das ist also eigentlich unendlich, deswegen ein bisschen Fantasie. Das geht also da irgendwo raus und weiter. Und jetzt muss ich erst überlegen, hätte ich vorher machen müssen, in welche Himmelsrichtung das ist. Aber ist egal. Osten. Okay, passt. Ungarn und Rumänien und dann weiter, wenn Putin es erlaubt, durch Russland. Und dann wiederum auf der anderen Seite. Und naja, das Ganze dreimal, das ist Ihr Leben. Aber damit meine ich jetzt nicht nur von Geburt bis zum Sterben, sondern ich meine auch das Leben danach. Das Leben bis zum Sterben, das ist dieser rote Teil. Und da spielt sich jetzt unser Leben ab. Und jungen Leute sagen, oh, hier kann ich endlich den Führerschein kriegen. Manche fahren ja auch vorher schon, in Oberösterreich gerade ein 14-Jähriger wieder, der das Auto geklaut hat und einen Unfall gebaut hat. Aber und da ist dann eben Matura und ja, da kriege ich dann meinen Titel und da baue ich ein Haus und für die Älteren dann. Und hier kann ich in Pension gehen und endlich die Welt bereisen und alle Dinge dienen. Und alles dreht sich um diesen kleinen Teil. Nun, wenn es mit dem Tod alles aus ist, dann ist das völlig logisch. Aber wieder, woher weiß ich denn, dass im Tod alles aus ist? Das behaupten zwar viele, aber sie können es ja nicht beweisen. Das heißt, rein theoretisch, wenn es nicht aus ist mit, wo das Rote aufhört, sondern dann kommt etwas viel, viel, viel Längeres. Ja, dann wäre es doch sinnvoll, dass man sich darauf vorbereitet. Die Geschichte wird erzählt, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber ist egal, sie illustriert das trotzdem schön. Ein Hofnarr am französischen Hof. Und der König lag im Sterben. Und der Hofnarr fragte ihn, oder sagte, du trittst jetzt eine lange Reise an. Ja, sagt der König. Er sagte, bist du vorbereitet auf diese Reise? Nein, sagte der König. Dann sagte der Hofbeamte, du hast immer gesagt, wenn ich jemand finde, der dümmer ist als ich, dem soll ich mein Zepter geben. Du wusstest dein Leben lang, dass du diese lange Reise antreten wirst und hast dich nicht darauf vorbereitet. Hier, nimm mein Zepter. Ich denke, dass es viele gibt, die so leben. Sie wissen, dass sie irgendwann sterben werden, aber sie beschäftigen sich nicht damit. Hier nochmal Robert Spemann in einem Interview, in einem Artikel in der Zeitschrift Die Welt. Welchen Grund haben wir zu glauben, dass Gott mehr ist als eine Idee? Welchen Grund haben wir zu glauben, dass er existiert? Er sagt dann, es gibt drei mögliche Antworten. Die negative Antwort lautet Atheismus. Es gibt keinen Gott. Er sagt weiter, die bekümmerte Feststellung, eine Antwort bisher nicht gefunden zu haben, ist ein Armutszeugnis. Und die agnostische Antwort, man könne eine solche Antwort aus prinzipiellen Gründen nicht finden. Alle diese Antworten, so falsch sie auch sind, verdienen den Respekt, den nun einmal menschliche Überzeugungen verdienen. Nicht, weil sie wahr sind, sondern weil Menschen sich mit ihnen identifizieren. Und dann sagt er weiter, keinen Respekt verdient die heute verbreitete, meist gar nicht klar artikulierte Ansicht, die Antwort auf diese Frage sei nicht so wichtig. Alles andere, was uns bewegt, sei eigentlich wichtiger. Und es Und es lohne sich nicht, darüber nachzudenken. Václav Havel sagte, die Tragödie des modernen Menschen besteht nicht darin, dass er im Grunde immer weniger über den Sinn des eigenen Lebens weiß, sondern dass ihn das immer weniger stört. Die Leute sich betören und ablenken und über diese Frage nicht mehr nachdenken wollen. Nun, natürlich, niemand kann Gott beweisen, aber es gibt genug, die ihn nicht gesehen haben, das sagt die Bibel selbst, aber die ihn erlebt haben und ihn bezeugen können. Und da nehme ich nochmal Robert Spemann, den katholischen Philosophen aus Deutschland. Er sagt, wenn wir Spuren eines Wesens suchen, dann ist immer derjenige wichtiger, der eine Spur gefunden hat, als der, der keine gefunden hat. Logisch. Die Tatsache, dass jemand nie einen weißen Rahmen gesehen hat, beweist nichts gegenüber dem, der einen gefunden hat. Jener kann sagen, es gibt keinen weißen Rahmen, bloß weil er noch keinen gesehen hat. So das gleiche Argument, es ist noch keiner auferstanden, weil ich noch keinem begegnet bin. Aber er sagt weiter, wohl kann der, der einen gesehen hat, sagen, dass es ihn gibt. Und es gibt ihn tatsächlich, zumindest im Lateinischen heißt er weißer Rabe. Das heißt, natürlich, es ist nur ein Vergleich. Jemand, der behauptet, es gibt keinen Gott, weil er ihn noch nicht erlebt hat, ihm noch nicht begegnet ist, das sagt überhaupt nichts. Sondern entscheidend sind die, die sagen können, dass sie ihn erlebt haben und persönlich kennen. Und man kann Gott kennenlernen. Er selbst sagt ganz nüchtern im Hebräerbrief, wer zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen. Dann gibt es zwei Bedingungen. Einmal, dass es ihn gibt und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. Und wir denken, das ist Glaube, blinder Glaube. Nein, das ist ganz realistisches Leben. Wir leben alle so. Das tun wir am laufenden Band. Und dass wir Entscheidungen treffen und die hängen davon ab, dass wir erstmal glauben, dass es das gibt und zweitens, dass es sich lohnt. Jede Reise, die wir machen, irgendwohin, wo wir noch nie gewesen sind, würden wir nicht machen, wenn wir nicht glauben, dass es den Ort gibt. Und wir würden wahrscheinlich auch nicht hinfahren, wenn man uns schon von vornherein sagt, es lohnt sich überhaupt nicht. Das Hotel ist unter jeder Kritik und so weiter. Nein, sondern wir fahren irgendwo hin, weil wir erstens glauben, dass es das gibt und zweitens, weil wir der Meinung sind, es lohnt sich. Für mich. Mich interessiert das. Was immer. Das gilt für Reisen, das gilt für jede Bestellung im Internet. Das gilt für jedes neue Treffen, wenn jemand heute zum ersten Mal hier ist. Dann hat er sich so entschieden. Er hat die Einladung irgendwo gesehen und hat gesagt, ich glaube das. Ich kenne zwar die Leute nicht, die geschrieben haben, aber ich vertraue, dass es dieses Treffen heute gibt. Und ob es dann jetzt nur wegen dem Frühstück ist oder wegen dem Vortrag, das weiß ich nicht, ist auch nebensächlich, aber man geht davon aus, es lohnt sich. Ist einfach mal eben ein schöner Vormittag oder was immer. Sonst würde man nicht kommen. Wenn man von vornherein der Überzeugung ist, es lohnt sich überhaupt nicht, würde kein Mensch das Geld ausgeben und die Zeit aufwenden hier. Das heißt, was Gott uns hier vorschlägt, ist ein ganz normaler Prozess, den wir alle jeden Tag durchführen. So jemand, der behauptet, es gibt Gott nicht, kürzt diesen Prozess eben ab und sagt, okay, es gibt ihn nicht. Ich kann es zwar nicht beweisen, aber natürlich werde ich ihn nicht suchen. Oder vielleicht gibt es den, aber er interessiert mich nicht, er hat nichts mit meinem Leben zu tun und so weiter. Das heißt, Glaube, wie es die Bibel definiert, ist ganz nüchtern. Allerdings müssen wir uns an die Spielregeln in Anführungsstrichen halten. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann müssen wir ihn dort treffen, wo er sich offenbart hat, nämlich in Jesus Christus und in seinem Wort. Wissen Sie, wie der Bürgermeister von Timbuktu ausschaut? Ich nicht. Ich habe ihn im Internet gesucht, aber es gibt kein Foto von ihm im Internet. Also ich gehe davon aus, dass er nicht blond ist, weil eben Timbuktu in Mali liegt. Aber ich habe eben keine Ahnung, wie er aussieht. Nun nehmen wir jetzt an, Sie und ich bekommen eine Einladung, den Bürgermeister von Timbuktu, weil er gerade in Österreich ist, morgen um 7 Uhr im Goethe-Café zu treffen. Und Sie gehen hin und treffen ihn und ich gehe nicht zum Goethe-Café. Mir ist das Schiller-Café lieber, ich gehe zum Schiller-Café. Ist es dann arrogant von Ihnen zu behaupten, dass Sie wissen, wie der Bürgermeister von Timbuktu ausschaut? Ist es Demut oder was immer, von mir zu sagen, man kann nicht wissen, wie er aussieht? Nee, ist völlig klar. Wenn ich ihn treffen will, dann muss ich dorthin gehen, wo er gesagt hat, dass er ist. Nun, in diesem Fall geht es nicht um eine Einladung vom Bürgermeister von irgendeiner Stadt, sondern es geht um eine Einladung von Gott. Und Gott gibt uns diese Einladung. Im Alten Testament schon, in Jeremia, sagt er, ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich, der Herr. Das heißt, Gott, der Allmächtige, verspricht, sich finden zu lassen, wenn wir ihn suchen. Allerdings, natürlich müssen wir ihn dort suchen, wo er ist. Und nicht so wie der Betrunkene, der in Linz am Hauptplatz offensichtlich was sucht, und der Polizist will ihm helfen und sagt, was suchen Sie denn? Er sagt, meinen Autoschlüssel habe ich verloren. Und naja, sie suchen gemeinsam eine Zeit lang, und dann sagt der Polizist, ja, sind Sie denn sicher, dass Sie den hier verloren haben? Sagt er, nee, den habe ich da drüben in der Pfarrgasse verloren, aber dort ist finster. Ich muss schon dort suchen, wo etwas zu finden ist. Das heißt, ich muss diese Einladung Gottes annehmen und muss die Welt mit anderen Augen sehen. Das heißt, ich muss weg von meiner Weltsicht, die eine rein westliche Weltsicht ist, nämlich Naturalismus. Es gibt nichts Übernatürliches. Es gibt nichts, was man nicht im Reagenzglas testen kann. Es gibt nichts, was wir nicht irgendwie erklären können. Wenn das mein Ansatzpunkt ist, dann schließe ich natürlich die 95%, die Einstein noch nicht wusste, aus. Aber ich kann meine Weltsicht erstmal auf die Probe stellen und erstmal hinterfragen und sagen, woher weiß ich denn, dass es nichts Übernatürliches gibt? Woher weiß ich denn, dass es keinen Gott gibt? Das kann ich nicht wissen. Und von da gesehen ist derjenige, der eine Spur gefunden hat, entscheidend und nicht der, der keine gefunden hat. Und das ist, denke ich, die Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Und wie schon gesagt, dort liegen verschiedene Übersetzungen, die es vielleicht leichter machen. Denn wenn man die alte Lutherbibel liest, die liebe ich zwar, weil ich damit aufgewachsen bin und die lässt sich leicht auswendig lernen, aber sie ist heute schwer zu verstehen, vor allem für jüngere Leute, da lohnt sich schon eine andere Übersetzung zu lesen, denn das Wort Gottes ist ja geschrieben worden, um verstanden zu werden. Und das ist die Voraussetzung der Nachfolge Jesu, des Christseins oder Christwerdens. Religionen muss man nicht verstehen. Ich kann ein guter Moslem werden, ohne den Koran zu verstehen. Ich muss nur gewisse Regeln einhalten, dann bin ich ein guter Moslem. Ich kann auch ein guter Christ sein, so was wir landläufig als Christ verstehen, indem ich gewisse Regeln einhalte. Aber Christ im biblischen Sinne kann ich nur werden, wenn ich das Evangelium, die gute Nachricht, verstanden habe. Wenn ich kapiert habe, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Dass es für meine Schuld ist. Auch wenn sie nicht so groß ist wie von manchen anderen, die ich kenne. Aber das ist ja egal. In Gottes Augen, Schuld ist Schuld. Sünde ist Sünde. Und wie die Bibel sagt, die Sünde ist, dass wir uns Gott nicht anvertrauen. Dass wir ihn nicht über alles lieben. Und dafür hat er die Strafe bezahlt. Deswegen können die meisten Österreicher mit Jesus nichts anfangen. Weil Jesus ist ja nur, sagt die Bibel, für Sünder gekommen. Aber wir sind ja alle keine Sünder. Wie gesagt, ich habe früher viel Vorträge in Schulen gehalten, habe ich manchmal gefragt, was ist die größte Sünde in Österreich? Nun, die Antwort war damals immer die gleiche, nämlich Mord. Es ist mir einmal im katholischen Religionsunterricht passiert, dass jemand gesagt hat, wenn der Papst heiratet. Aber ich nehme an, das sollte ein Witz sein. Aber wir sind ja alle keine Mörder, wir haben ja niemand umgebracht und von da gesehen sind wir keine Sünder und deswegen können wir mit Jesus der Bibel nichts anfangen, denn er sagt von sich, er ist nur für Sünder gekommen. Und auch da müssen wir unsere Sichtweise ändern. Uns nicht vergleichen mit dem Nachbarn und besser abschneiden als er, und dann muss Gott ja zufrieden sein. Sondern Gott hat einen anderen Maßstab. Und der Maßstab ist, was haben wir mit Jesus Christus gemacht? Und wenn wir das erst verstanden haben, wenn wir sozusagen die schlechte Nachricht verstanden haben, dann können wir erst die gute Nachricht verstehen. Die gute Nachricht, dass wir diesen Gott tatsächlich kennenlernen können. Dass er sich von uns finden lässt, wenn wir ihn ernsthaft suchen. Und dazu möchte ich Sie einladen.
Danke. Gelegenheit für Fragen von Ihnen, sie jetzt vor den anderen ihm zu stellen, und er wird versuchen zu antworten.
Kann ich von daher eben auch die etwas aus Sicht der anderen, wir haben sehr erlebt, dass eben Menschen aus einer anderen Kultur oder Philippinen dann, wenn sie sich hinwenden zu Jesus, auf welche Art suchen und dort die ganze Gott suchen, aussehen, weil da fehlen sie oft die Fantasie, dadurch, dass wir so naturalistisch und materialistisch geprägt sind. Wie kann dieses Gott suchen ausschauen?
Ja. Nun, das Interessante ist, Atheisten gibt es ja eigentlich auch nur in der westlichen Kultur. Also in diesen Völkern gibt es keine Atheisten. Die wissen alle, dass es etwas Höheres gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und so weiter. Und so im Norden der Philippinen, im Süden sind ja Moslems, aber im Norden sind ja dem Namen nach alle katholisch oder fast alle, aber nur dem Namen nach. Als wir in Palanan in dieser Sprachgruppe anfingen, hat mir ein Katholik gesagt, es ist gut, wenn ihr die Bibel übersetzt, denn dann können wir mal selber nachschauen, was da drin steht. Denn sie hatten vorher amerikanische Priester, die waren sehr konservativ, also mit Gebet zu den Heiligen und so weiter. Und dann kam ein sehr progressiver belgischer Priester, der gesagt hat, das ist alles Quatsch, Heilige gibt's nicht und so weiter. Und sie wussten nicht mehr, was sie glauben sollten. Und von da gesehen, ja, ist die einzige Offenbarungsquelle das Wort Gottes. Und deswegen sagen wir, jeder Mensch hat ein Recht darauf, diese Offenbarung Gottes kennenzulernen. Das hat nichts mit Überstülpen zu tun, sondern das ist ein Angebot. Und manche nehmen es an und manche nicht. Wir waren letztes Jahr wieder dort zum ersten Mal nach über 30 Jahren in dem Ort, weil das Neue Testament fertig geworden ist, die Übersetzung des Neuen Testamentes. Als wir dort waren, war niemand, der wirklich Jesus nachgefolgt ist, der Christ im biblischen Sinne war. Heute sind es 1600, die ganz bewusst Jesus nachfolgen. Wie? Indem sie mit dem Wort Gottes konfrontiert worden sind. Im Norden, in den Bergen, bei den Kalingas, haben die jahrhundertelang Geistern geopfert. Und ein Kollege aus Australien kam hin, hat das Neue Testament übersetzt. Und innerhalb von wenigen Jahren haben viele aufgehört zu opfern. Und der katholische Priester kam zu ihm und sagte, was ist euer Trick? Denn wir sind seit 100 Jahren hier und erzählen denen, dass es keine Geister gibt. Und sie opfern trotzdem weiter, auch wenn sie offiziell katholisch sind, aber das ändert ja nichts im Wertesystem und in der Weltsicht. Das heißt, sie sind weiter geopfert. Und jetzt kommt ihr und die Leute hören auf zu opfern. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist ganz einfach. Wir haben ihnen nicht gesagt, dass es keine Geister gibt, weil die Bibel auch davon redet, dass es Geister gibt. Aber wir haben ihnen jemanden vorgestellt, der stärker ist als die Geister. Denn die sind ja nicht dumm. Die opfern ja nicht aus Vergnügen, sondern die opfern, weil sie wissen, dass die Geister stärker sind als sie. Und deswegen brauchen sie jemanden, der stärker ist. Ein kleines Beispiel aus der Übersetzung in Papua-Neuguinea, in einem Volk, nennen sie die Zauberer, die Schamanen, Spucker. Und dann gibt es die Geschichte in der Bibel, wo Jesus einen Blindgeborenen trifft und er spuckt auf die Erde und macht einen Brei und schmiert ihm den auf die Augen. Und wie ich das gehört habe, dachte ich, ach du Schreck, jetzt denken die, Jesus ist einfach ein Zauberer. Aber nein, das haben sie nicht gedacht. Sondern sie haben angefangen, diesem Jesus nachzufolgen. Warum? Weil sie sagten, wow, Jesus ist der mächtigste Spucker der Welt. Denn unsere Spucker haben noch nie einen Blindgeborenen geheilt. Aber Jesus hat. Das heißt, sie sind ihren Spuckern nachgefolgt, weil sie keine andere Wahl hatten. Und wieder, wenn wir Titicacasee nehmen, denen kann man erzählen, es gibt keine Geister im See. Die werden trotzdem die Leute ertrinken lassen. Sondern erst, wenn sie verstanden haben, dass es jemand gibt, der stärker ist als ihre Geister. Und Satan ist auch nicht dumm. Er hat auch viele Jahrtausende Erfahrung. Der sicherste Weg ist, den Leuten beizubringen, dass es ihn nicht gibt. Die wenigsten in Europa glauben an einen Satan. Und wenn es ihn gar nicht gibt, dann brauche ich auch keine Angst vor ihm haben, ich brauche nicht gegen ihn kämpfen oder sonst irgendwas. So, das sind alles Dinge, die kann ich nur durch Offenbarung erfahren. Die kann ich nicht durch Experimente erfahren, sondern durch Offenbarung. Und wenn ich sagen würde, ich habe ein Geheimnis, Was für Möglichkeiten haben Sie, dieses Geheimnis zu erfahren? Sie können mich unter Drogen setzen, Sie können mich foltern, vielleicht sage ich es dann. Aber in Wirklichkeit gibt es nur eine Möglichkeit, dass ich freiwillig dieses Geheimnis offenbare. Und das ist, was Gott gemacht hat. Er hat sich offenbart. So, deswegen sind wir der Meinung, jeder Mensch hat das Recht, diese Offenbarung Gottes kennenzulernen und dann eine Entscheidung zu treffen. Und wie gesagt, manche suchen ihn und er lässt sich finden. Andere bleiben fest in ihrer Weltanschauung und sagen, nein, wir wollen weiter an unserer Religion, an unserem Geisterglauben oder was immer festhalten. Oder eben an dieser Theorie, dass es nach dem Tod kein Weiterleben gibt. Was ein großes Risiko ist. Denn wenn es eins gibt, dann ist es zu spät. Und wie Pascal gesagt hat, die berühmte Wette des Pascal, er sagt, wenn ich glaube, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und der andere glaubt, dass es keines gibt, wenn er recht hat, habe ich nichts verloren und er hat nichts gewonnen. Er kann sich nach dem Tod nicht darüber freuen, dass er recht gehabt hat. Aber wenn ich recht gehabt habe, dann hat er alles verloren und ich habe alles gewonnen. Ich bin der Spielernatur. Also nicht um Geld, aber ich spiele gern. Aber ich würde nie auf eine Karte setzen, wo ich alles verlieren kann und nichts gewinnen. Dann setze ich lieber auf eine Karte, wo ich alles gewinnen kann und nichts verlieren. Sollte der Atheist recht gehabt haben und es geht nach dem Tod nicht weiter, ich werde mich nicht mal ärgern können. Klar. Wie gesagt, in unserer westlichen Welt wird die Geisterwelt ausgeschlossen. Das heißt, das wird dann als psychische Krankheit erklärt oder was immer sonst. Aber eben die Möglichkeit, dass es tatsächlich eine unsichtbare Welt geben könnte, ist, wie wir gesehen haben, de facto ausgeschlossen. Das darf ich nicht glauben, sonst bin ich kein Wissenschaftler. Sonst bin ich mittelalterlicher religiöser Fanatiker. Aber es gibt viele Phänomene, auch in Österreich, die sich sehr schwer erklären lassen, wenn man die geistliche Welt ausschließt. Manche Selbstmorde ergeben überhaupt keinen Sinn, wenn man nicht weiß, dass es Selbstmorde gibt, wo Dämonen sie dazu getrieben haben. Dass es Beispiele gibt, auch Zeugnisse gibt, wo jemand in letzter Moment dann doch noch gerettet worden ist. Aber ich kann mich erinnern, wir haben in Lambritzhausen gewohnt, ein Gastwirt. Das Geschäft ging gut, die Ehe ging gut, seine Kinder waren toll und aus heiterem Himmel hängt er sich auf. Und das ganze Dorf versteht die Welt nicht mehr. Ich sage jetzt nicht, dass es geistliche Ursachen hatte. Das weiß ich nicht. Aber ich kann sie nicht ausschließen. Und das ist eben das Problem des Naturalismus, dass ich eine Riesenwirklichkeit ausschließe. Und damit sind alle meine Ergebnisse gefälscht. Das ist keine Wissenschaft. Ich kann nicht in einer Wissenschaft etwas von vornherein ausschließen und sagen, das Ergebnis darf nicht dabei herauskommen. Sondern ich muss offen sein und testen. Und wie gesagt, Gott lädt uns dazu ein, dass wir ihn testen. Das heißt, ich sage immer, was kann schon schiefgehen? Wenn du betest und zu diesem Gott sagst, Gott, ich weiß nicht, ob es dich wirklich gibt, aber wie Hebräer 12 sagt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es dich gibt. Und wenn es dich wirklich gibt, dann verändere mein Leben. Dann offenbare dich mir. Was kann schiefgehen? Wenn es ihn nicht gibt, passiert nichts. Aber wenn ich es ernst meine, dann passiert etwas. Und dann ändert sich, wie wir gelesen haben, mein Denken. Also nicht ein paar Regeln, dass ich äußerlich halt jetzt anfange, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen oder was immer. Sondern von innen heraus, das ist der Unterschied zur Religion. Religion ist immer von außen. Jesus ist von innen. Er will uns von innen her verändern, unser Denken verändern und in Einklang bringen mit der Wirklichkeit. Das ist eine Veränderung der Weltsicht. Und dann sehe ich eben die Welt mit anderen Augen. Ja.
Vielleicht eine Bemerkung, weil wir ja so stark naturwissenschaftlich oder wissenschaftlich verhaftet sind, man könnte fast sagen, blind die Augen sind.
Genau.
Ich kriege so nicht selten mit, dass es gerade im wissenschaftlichen Bereich aus mehreren Gründen, und ich will welche aufzeigen, zu Fehlinformationen kommt, zu bewussten Manipulationen kommt. In der Medizin ist es sehr oft, weil es um viel Geld geht.
Genau.
Das heißt, es ist tatsächlich so, dass Pharmafirmen gelegentlich Informationen unterdrücken, weil ihr Blockbuster somit hin wäre und sie den Umsatz von 3-4 Milliarden pro Jahr nicht mehr hätten. Bewiesenermaßen. Die andere Seite ist, wir sind alle extrem, und da muss sich jeder mal ins Herz schauen, wir wollen ja etwas der sein.
Ja.
Also wenn ein Artikel von uns in einer Zeitung wäre und ein Bild von uns, dafür würden wir viel geben.
Wenn er positiv ist.
Ein wesentliches Motiv für viele, irgendetwas zu publizieren, wieder was Neues zu publizieren, auch wenn es nicht wahr ist.
Ja.
Ich habe das sehr, sehr oft im medizinischen, chemischen und pharmazeutischen Umfeld erlebt.
Dafür gibt es.
Es gibt Artikel darüber, dass jemand in Nature publiziert hat.
Genau.
Wer das schafft, der ist schon eine Koryphäe.
Genau.
Und das ist nach wenigen Jahren widerrufen wurde, weil man den Quellen nachgegangen ist und gesehen hat, die haben nur gelogen.
Ja. Ja, es gibt, also gerade in der Evolution, die tollsten Beispiele. Dieser berühmte Falter, der in England auf die Rinde gesetzt worden ist und bewiesen wurde, dass der sich angepasst hat durch die Industrialisierung, wurden die Rinden dunkler und er hat sich angepasst. Und später hat sich herausgestellt, dass dieser Falter nie auf der Rinde sitzt, sondern dass hier ein Wissenschaftler einen Falter gefangen hat und ihn auf die Rinde gepickt hat. Und ich habe ein Buch zu Hause von einer Wissenschaftlerin aus USA, die erwähnt, dass dieses Beispiel in einem neuen Biologiebuch drinnen ist, das herausgekommen ist für die Schule. Sie hat dem Autoren geschrieben und gefragt, ob er nicht weiß, dass das eine Fälschung ist. Und er sagte, doch, aber es illustriert den Fall so schön. Das wird unseren Kindern als Wissenschaft verkauft. Oder in der Gender Mainstreaming, das berühmte Beispiel von den Zwillingen aus Winnipeg, wo dem einen Jungen bei einer Beschneidungsoperation das Glied verstümmelt worden ist und dann wurde der umoperiert als Mädchen und der Doktor, der das gemacht hat, war dann die Koryphäe auf der ganzen Welt, weil das endlich bewiesen hat, dass Geschlecht oder in dem Fall Gender nicht angeboren ist, sondern Erziehungssache ist. Was verschwiegen wurde, ist, dass dieser Junge oder jetzt ein Mädchen mit 14 sich wieder umoperieren hat lassen und dann später Selbstmord gemacht hat. Und sein Zwillingsbruder hat Selbstmord gemacht. Der wurde dann von der Uni dort entfernt, aber es wird immer noch gern verwendet als Beispiel dafür, dass es so ist. Nee, das ist also überhaupt keine Frage, dass viele Dinge eben bewusst gesagt werden und behauptet werden, die nicht stimmen. Aber wieder, das ist der Commitment, die Entscheidung, dass Naturalismus das Wahre ist und das muss das Wahre sein, weil die Alternative ist, dass es einen Gott gibt. Und wenn es einen Gott gibt, dann bin ich Rechenschaft schuldig. Dann gibt es einen moralischen Maßstab und so weiter. Und das darf es nicht geben. Und deswegen wird dann alles dahin manipuliert, dass die Leute das alle frisch fröhlich dann glauben. Das Interessante ist, es gibt aber auch jetzt viele schon Bücher in der Zwischenzeit, dass zum Beispiel in der Astronomie viele sich dem Glauben zuwenden, weil sie ehrlich genug sind, dass sie feststellen, dieses Universum ist so unvorstellbar und so präzis, dass daran an einen Zufall zu glauben, an den Big Bang zu glauben, also das braucht viel mehr Glauben, als zu glauben, es gibt eine Explosion in einer Druckerei und das Ergebnis ist Shakespeare. Also die Atheisten haben ja einen viel größeren Glauben als ich. Mein Glaube ist manchmal sehr klein. Ich glaube, ein kleiner Glaube, aber an einen großen Gott. Die haben einen großen Glauben an keinen Gott. Aber auch das muss man einfach sehen. Es ist nicht Glaube gegen Wissenschaft, sondern Es ist beides möglich. Und wenn man eben die Natur und die Schöpfung studiert, dann kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und ich wünsche mir eigentlich immer, dass ich mal so einen Evolutionsbiologen dann treffe, der mir erklärt, wie sich das entwickelt hat. Dass es einen Vogel in Alaska gibt, der jeden Winter nach Hawaii fliegt. Dazu muss er genau richtig, auf das Gramm genau richtig viel Fett haben. Denn wenn er zu wenig Fett hat, dann stürzt er 500 Kilometer vor Hawaii ins Wasser. Und wenn er zu viel Fett hat, dann verbraucht er zu viel Sprit, weil er eben zu schwer ist. Und dann schafft er es auch nicht nach Hawaii. So, wie hat sich das entwickelt? Wie ist also so ein Vogel zufällig mal nach Hawaii gekommen? Und hat dann gesagt, hier ist es schön, hier kommen wir wieder zurück. Ich verstehe es nicht. Mein Glaube ist viel zu klein, dass ich solche Dinge glauben kann. Aber sie werden als meine Tochter noch in der Schule war, kam sie mal mit ihrem Biologiebuch nach Hause und haben wir uns geschaut. Auf der ersten Seite steht, das ist eine Theorie. Aber alle restlichen Seiten haben so getan, als wäre es Wissenschaft. Als wäre es bewiesen. Aber bewiesen ist gar nichts. Ne? Ja.
Sie haben gesagt, zufällig hinkommt. Ich glaube, es war Albert Schweitzer, der gesagt hat, Zufall ist ein Pseudonym von dem Gott, weil man nicht will, dass man gleich weiß, dass er.
Genau, sehr gut. Ja. Und wie jemand sagte, also wir glauben auch an Zufall, weil die Bibel sagt, und das habe ich gesehen, war auch auf einem der Bibelverse hier, dass wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, wird uns alles andere zufallen. Also ein Zufall, an den ich auch glaube. Allerdings einmal in einer ähnlichen Veranstaltung, als ich gesagt habe, dass eben meine Kinder und wir alle in verschiedenen Ländern geboren sind, dass das großer Zufall ist, kam ein sehr lieber Christ zu mir und sagte, als Christen glauben wir nicht an Zufälle. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass das nur ein Witz war, aber am Schluss musste ich ihm recht geben. Ja. Das ist die einzig wahre. Das ist interessant. Die Buddhisten sagen das Gegenteil. Die sagen, je älter, desto wahrer. Ja? Die sagen, wann hat Buddha gelebt, wann hat Jesus gelebt? Sie haben Respekt vor dem Alter. Völlig klar, Buddha hat recht und nicht Jesus. Das ist völlig aus der Luft gegriffen, wer früher und wer später kam. Denn wenn ich das nehme, dann die Zeugen Jehovas kamen noch viel später. Also dann haben die recht. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das Problem des Islam ist, dass sie natürlich, und da sind wir bei Bibelübersetzung, Mohammed hatte nicht Zugang zum Wort Gottes in seiner Sprache. Der hat es in einer Fremdsprache gelesen und hat von da gesehen manches falsch verstanden. Und deswegen finden wir im Islam viele Dinge, die auch im Alten Testament stehen. Wir finden den Abraham und so weiter. Aber wir finden auch vieles, was falsch ist. Warum? Weil er es nicht richtig verstanden hat. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob der das absichtlich gemacht hat oder ob der wirklich guten Willens war. Aber das ist Nebensache. Die Frage ist wieder, kann man damit wirklich leben? Ich habe einen Freund, der in Mali aufgewachsen ist, also ein Malier, der Moslem war. Der hat Bibeln öffentlich verbrannt, um zu beweisen, dass sie nicht Wort Gottes sind. Denn der Koran lehrt, wenn ich den Koran verbrenne, werde ich verrückt. Und er hat die Bibel verbrannt und es ist nichts passiert. Damit ist bewiesen, dass es nicht Wort Gottes ist. Und an der Uni hat einen Student dann mal herausgefordert und hat gesagt, dann lies sie doch mal, bevor du sie verbrennst. Und er hat den Fehler gemacht. Er hat die Bibel gelesen. Er fing an mit Matthäus. Und er kam gar nicht sehr weit. Er kam bis zu Kapitel 11, wo Jesus sagt, wer mühselig und beladen ist, der komme zu mir. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und er sagte, das hat Mohammed nie gesagt. Mohammed hat nie gesagt, wir sollen zu ihm kommen, wenn wir mühselig und beladen sind. Und er stand dort allein in seinem Zimmer und sagte, wie wenn Jesus vor ihm gestanden wäre, hat er gesagt, Jesus, ich komme. Kostet sehr viel in Mali, Christ zu werden für einen Moslem. Und allein das ist, das wissen ja die wenigsten, das sagen die Medien ja auch nicht. Wir leben in der Zeit der größten Christenverfolgung. Noch nie in 2000 Jahren Kirchengeschichte wurden so viele Christen verfolgt wie heute. Wir haben in Österreich Zeiten durchgemacht im 16. Jahrhundert, wo Tausende hingerichtet worden sind. Und wenn Sie im Internet nach mir googeln, Wolfgang Binder, unter Bildern finden Sie mich. Bin im 16. Jahrhundert enthauptet worden in Schärding. hier, Wolfgang Binder gibt es wie Sand am Meer in Österreich. Aber nie wurden so viele Christen hingerichtet wie heute, umgebracht, um ihres Glaubens willen. Und dann die Behauptung, dass eben das alles erfunden ist, eben dass die Auferstehung Jesu, ich hatte vor kurzem ein ähnliches Männerfrühstück in Wien, wo mir dann einer am Tisch gesagt hat, also, der war ja gar nicht richtig tot. Oder eben er ist dann gestohlen worden und so weiter. Muss man denken, diese hartgesottenen Fischer stehlen den Leichnam und vorher haben sie so viel Angst, dass sie sich verstecken und zuschließen und Jesus verleugnen und alles. Und dann treten sie mit großer Freudigkeit auf und verkündigen, dass dieser Jesus auferstanden ist und lassen sich dafür hinrichten. Also die müssen geistesgestört sein. Anders gibt es keine Erklärung. Und wenn man sich also, wie gesagt, die Fakten anschaut für die Auferstehung, die sind viel hieb- und stichfester als viele Sachen, die wir in der Schule lernen, als Faktum, wo wir viel weniger Quellen haben als über die Auferstehung Jesu. Aber das Entscheidende, oder nein, Entscheidende nicht, aber ein weiterer Faktor ist, ich kann das testen, ich kann das ausprobieren. Wie ein ehemaliger Alkoholiker, der Christ geworden ist. Und dann haben ihn seine Arbeitskollegen haben sich lustig gemacht und haben gesagt, und du glaubst das alles, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt hat? Und er sagt, das weiß ich nicht. Er kannte die Bibel noch nicht so gut. Aber er sagt, eins weiß ich, bei mir hat er Apfelkisten in Möbel verwandelt. Denn vorher hat er alles versoffen und die Familie musste auf Apfelkisten sitzen. Und jetzt ist er frei geworden. Diese Veränderung, oder auf den Philippinen in den Bergen wieder die Ifugao, die waren Kopfjäger. Und da gibt es Blutrache. Und kamen welche zum Glauben an Jesus Christus durch das Wort Gottes. Und da wurde ein Polizist umgebracht. Blutrache bedeutet, ich muss als Sohn den Mörder finden und umbringen. Aber der Sohn ist Christ geworden und wurde dann sogar Gemeindeleiter. Und eines Tages kriegen sie eine Anfrage aus einem entfernten Dorf, sie sollen da hinkommen und da möchten sich ein paar Leute taufen lassen, weil sie Christen geworden sind. Und er kommt dorthin und sieht den Mörder seines Vaters. Und er geht ins Wasser mit dem Mörder seines Vaters und bevor er ihn tauft, sagt er, Leute, ihr kennt unsere Kultur. Es ist meine Verantwortung, ihn jetzt umzubringen. Aber Jesus Christus hat mein Leben verändert und er taufte ihn. Das sind Veränderungen, die man nicht wegdiskutieren kann. Noch ein letztes Beispiel. Als wir von den Philippinen zurückkamen, ich habe erst erwähnt, wir hatten 4 Kinder. Der Jüngste wurde krank, kam in die Universitätsklinik in Hamburg und der Arzt musste Blutwäsche machen und da braucht er nur dabei sitzen. Und wir haben uns unterhalten. Und irgendwie kam mir darauf, dass ich Christ bin. Und meinte er so lächelnd, er ist Realist. Ich sage, ich weiß, was Sie meinen. Sie meinen, dass ich jetzt so naiv bin und denke, das wird schon wieder werden. Gott wird ein Wunder tun. Ich sage, wenn das so ist, dann beweist das gar nichts. Sondern dann sagen Sie, wie es so schön heißt, ein ungewöhnlicher Heilungsverlauf. Das ist dann die Erklärung für ein Wunder. Aber ich sage, wenn er stirbt und ich habe einen tiefen Frieden in meinem Herzen, den können Sie nicht wegdiskutieren. Er war 4 Monate im Krankenhaus, es ging langsam bergauf. Es war schon die Rede davon, dass er vielleicht nach Hause kann. Zu Weihnachten war er sogar schon zu Hause kurzfristig. Und kein Mensch hat mehr mit Sterben gerechnet. Und dann ist er gestorben. Zur Beerdigung kamen 5 von den Krankenschwestern nach Wehmen gefahren. Das ist über eine Stunde Fahrt. Ein paar Monate später war eine Bekannte von uns bei diesem Arzt. Und sie waren auch aus Bremen. Wir haben damals in Bremen gewohnt. Und irgendwie kamen sie darauf zu reden und dann konnte er sich noch sehr gut an den Fall erinnern. Und dann hat er, und ich weiß nicht, ob er sich an mein Gespräch erinnern kann, aber dann hat er gesagt, ich habe viele Eltern beobachtet, wenn ihr Kind stirbt. Aber so einen Frieden habe ich noch nie gesehen. Das kann man nicht wegdiskutieren. Das kann man nur erleben. Das Dumme ist, das kann ich ja nicht mal beschreiben. Ich sage immer, das ist wie Schwarzwälder Kirschtorte. Schmeckt mir gut. Wenn jemand noch nie Schwarzwälder Kirschtorte gekostet hat, tut mir leid, ich kann es ihm nicht erklären. Ich kann ihm nur sagen, schmeckt mir gut, ich kann Vergleiche ziehen, aber wie sie wirklich schmeckt, kann ich ihm nicht erklären. Ich könnte ihm sogar theoretisch, mein Vater war Küchenchef, beibringen, wie man eine Schwarzwälder Kirschtorte macht. Und er wüsste immer noch nicht, wie sie schmeckt. Und so ganz nebenbei gibt es viele Pfarrer und Priester, Die haben das gelernt, aber sie wissen nicht, wer Gott ist. Weil sie haben nie persönlich kennengelernt. Das heißt, die einzige Möglichkeit, jemand zu zeigen, wie Herr Schwarzwälder Kirschtorte schmeckt, ist ihn einzuladen und zu sagen, kost. Und das ist, was die Bibel auch sagt. Sie sagt an einer Stelle in dem Psalmen, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Komm und probier es aus. Es ist kein Risiko dabei. Das heißt, das Risiko ist, dass tatsächlich was passiert. Aber ich bin jetzt, muss ich wieder mal schnell nachrechnen, 46 Jahre Christ. Also nicht, dass ich erst 46 Jahre bin, falls das jetzt jemand denkt. Ich bin mit 17 Christ geworden. Vorher war ich Karteileiche. Ich habe noch keinen Tag bereut. Das Einzige, was ich bereut habe, ist, dass ich nicht früher Christ geworden bin. Und wie Spemann sagt, ja, der was erlebt hat, der hat mehr Aussagekraft als jemand, der es nicht erlebt hat. Und deswegen, und das hat jetzt nichts wieder mit Intoleranz zu tun oder mit Hochmut, sondern im Gegenteil. Das ist Demut. Dass ich weiß, dass ich in den Himmel komme, ist Demut. Warum? Weil in den Himmel kommen nur Sünder. Andere kommen da nicht hin. Ich bin ein schlechter Sünder. Und deswegen komme ich in den Himmel. Warum? Weil ich das, weil Gott mir das gezeigt hat und ich das erkannt habe und ich sein Angebot, dass nämlich Jesus für meine Sünden gestorben ist, angenommen habe. Das ist also viel demütiger als jemand, der sagt, nee, also ich bin so gut, Gott muss mit mir zufrieden sein. Ich habe noch nie jemand umgebracht und deswegen muss Gott zufrieden sein. Aber das ist nicht der Maßstab Gottes. Also da wird alles verdreht, und Jesus sagt, Satan ist der Lügner, der Vater der Lüge. Ja.
Zum Thema Glauben kurz was. Gelegentlich hören wir in den Medien, dass jemand auf der Autobahn umgedreht hat, weil er seinen Namen geglaubt hat.
Genau. Ja, ein gutes Beispiel, wobei ich einen Prediger gehört habe, der das Navi mit dem Heiligen Geist verglichen hat. Und er sagt, das Schöne beim Navi ist, wenn du irgendwo falsch abbiegst, dann heißt es, das war ein Amerikaner, recalculating, wird neu berechnet. Er sagt, das Navi bringt dich immer ans Ziel, aber manchmal fahren wir Umwege. Und so ist es auch bei Gott. Er bringt uns ans Ziel, aber manchmal machen wir weite Umwege. Ja. Nein, zu Jesus Christus. Das ist ein großer Unterschied.
Ja, und sind dann mit wie vielen Jahren auf die Philippinen gekommen?
Meine Mutter wurde Christ. Die war gut evangelisch, ihr Leben lang. Ihr Bruder ist Pfarrer. Aber irgendwann hat sie gemerkt, dass sie keinen Frieden mit Gott hat. Und sie ging zum Pfarrer und hat gesagt, was muss ich tun, um Frieden mit Gott zu haben? Und der sagt, ja, was wollen Sie denn, Frau Binder? Sie sind getauft, Sie gehen in die Kirche, Sie haben kein Haus angezündet, was wollen Sie noch mehr? Sie ging bis zum Superintendenten und der konnte ihr nicht erklären, wie man Frieden mit Gott hat. Und dann hat eine normale Hausfrau ihr gezeigt, was ihr fehlt, nämlich Jesus Christus. Dann wurde sie also Christ und ging dann in eine Gemeinde, in eine Kirche, wo das Evangelium verkündet wird. Und ich war damals 5. Und da war ein kanadischer Missionar, der dort die Gemeinde geleitet hat. Und der hat mir so imponiert, dass ich mit 5 gesagt habe, ich will Missionar werden. Als Teenager wollte ich von dem Ganzen nichts mehr wissen. Bin ich nicht mehr hingegangen. In die Jugend bin ich nur gegangen zum Tischtennis spielen und wenn dann die Bibelarbeit kam, bin ich nach Hause gegangen. Aber okay, das kann ich jetzt nicht ausführen, dass ich mit 17 dann trotzdem mein Leben Jesus gegeben habe. Und dann war mir klar, er hat mein Versprechen ernst genommen. Vorher habe ich zu meiner Mutter immer gesagt, das ist lächerlich, mit 5, da will man heute Feuerwehrhauptmann werden und morgen Pilot und übermorgen Zugführer. Kann man nicht ernst nehmen. Aber ich wusste, Gott hat es ernst genommen. Also habe ich mit 17 gesagt, okay, ich werde Missionar. Nun, ich war in der HTL. Ich habe vorher Schulen gewechselt, wie andere das Hemd. Und deswegen war ich ein bisschen hinten. Hatte wenig Motivation. Und von da gesehen habe ich jetzt überlegt, okay, jetzt hätte ich noch 4 Jahre. Wenn ich dann sowieso in die Mission gehe, was tue ich mit der HTL? Also gehe ich gleich auf eine Bibelschule, weil ich muss das Wort Gottes besser kennenlernen. Die nehmen nur mit 18. Ich war erst 17. Ich weiß bis heute nicht, warum sie mich genommen haben. Aber so bin ich also mit 17 auf die Bibelschule. Dann habe ich 3 Jahre in einer evangelischen Kirche in Bremen gearbeitet, mit einem Pfarrer, der übrigens kurz vorher Christ geworden ist. Der hat Theologie studiert und alles, aber er war kein Christ. Dann ist er Christ geworden. Und dann haben wir zusammengearbeitet für 3 Jahre. Und dann, in der Schule habe ich nie aufgepasst. Jetzt musste ich aber noch Englisch lernen, weil ohne Englisch kommt man nicht sehr weit in dieser Welt. Also sind wir nach Kanada, ich habe Englisch gelernt, habe noch weitere Ausbildung gemacht und dann sind wir 77 auf die Philippinen ausgereist, das heißt, ich war 26. Wir hatten zwei kleine Kinder, die nächsten zwei sind dann auf den Philippinen geboren. Ja.